Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Göttingen. Ihr starker Finanzpartner in der Region.
Florian, das Fest der Erinnerung, das du zusammen mit Pastor Martin Hauschild von der Albani-Kirchengemeinde organisierst, gibt es schon seit ein paar Jahren. Eine feste Tradition, die Leute zusammenzubringen, die noch mit Trauer zu tun haben, dagegen kämpfen, vielleicht auch nur ein paar Erinnerungen gemeinschaftlich leben wollen.
Genau, das war ursprünglich die Intention, ist es auch heute noch, den Menschen die Möglichkeit geben, Gemeinschaft zu erfahren in ihren Gefühlszuständen, die ja in der Trauer auch oft einer Achterbahnfahrt gleichen. Und es ist erfahrungsgemäß sehr hilfreich zu sehen, dass man damit, weiß Gott, nicht allein ist. Dass es also einen Haufen Menschen gibt, die sich oft dann einigeln, die auch oft das Problem haben, dass sie als nicht mehr funktionsfähig von ihrer Umwelt wahrgenommen werden. Es wird oft verlangt, dass man doch langsam mal fertig sein müsste damit, dass es doch langsam auch wieder Zeit ist, in die Spur zu kommen.
Und die Umgebung ist ja dann auch meistens eher hilflos. Man möchte schon was machen, weiß aber nicht wie. Anrufen, besuchen, das ist immer noch sehr beklemmend. Also da sind die Verhältnisse noch lange nicht so, wie sie sein sollten.
So wie der Tod auch tabuisiert wird, ist auch der Umgang mit Trauernden oft hilflos. Und auch oft geprägt von einer Kosten-Nutzen-Mentalität, wo eben Menschen schnell wieder funktionieren sollen. Und das geht eben dann nicht.
Es gibt da kein Rezept, ob das schnell langsam geht oder über Jahre hinweg sich hinzieht.
Ist vielleicht auch interessant, Pastor Hauschild wird zwei Texte lesen. Ich habe mich entschieden von Silke Schimura-Laugs aus ihrem Buch »Zwischen den Welten«. Zwei Passagen vorzulesen. Und die hat die Erfahrung gemacht, mit 30 mit ihrem damaligen Freund nach Nepal zu reisen. Und sie beschreibt das also alles ganz blumig in dem Buch, wie sie dort ankommt, wie sie da in der Familie untergebracht ist. Am 7. Tag, glaube ich, gehen sie auf so eine Anhöhe und der Mann fällt um und ist tot. Kein Mensch weiß, warum. Und in dieses Gefühlschaos einzusteigen, also finde ich unglaublich spannend, wie diese Einäscherung in Nepal vorgenommen wurde. Das ist also der erste Teil, den ich lesen werde, weil es einfach so ergreifend ist. Und B, dann das Gefühlschaos, was in dieser Frau herrscht, als sie zurück nach Deutschland kommt und dann hier im Prinzip mit diesem Sterbefall klarkommen muss.
Dass man quasi beim Lesen fast neben ihr steht,
ja, das und ist wirklich
mitverfolgt, was wie alles zugetragen und zugemutet wird.
Also ich muss sagen, so komisch das klingt wegen meines Berufs, es ist niemand so richtig Enges bei mir verstorben. Das heißt, ich muss mich auch immer versuchen reinzuversetzen in die Gefühlslagen der Menschen, gerade wenn es tragische Sterbe. Insofern finde ich dieses Buch für mich auch unglaublich aufschlussreich, weil es so ehrlich und schonungslos auch mit der eigenen Haltung beschreibt es halt, aber auch mit dem Umfeld, so was an einen herangetragen wird, auch was man selber für Glaubenssätze hat, dass man wieder funktionieren muss, dass es wieder weitergehen muss.
Wenn man selber in so einem Trauerprozess nicht involviert ist persönlich, da kann man seine Empathie und all das, was du jetzt beruflich als Bestatter organisieren und regeln musst, nochmal anders handeln.
Da gebe ich dir völlig recht. Es wäre schlimm, wenn ich jetzt mit jedem Fall, den ich hier bearbeite, mitleiden würde, mit den Angehörigen in Tränen ausbreche, wobei es einem schon oft auch nahe geht. Aber das ist ja der Anspruch, den die Leute auch an mich haben dürfen und sollen. Ich muss ja Sicherheit geben. Ich nehme euch das alles ab. Und das ist ein absolut verlässlicher Fels in der Brandung,
dass
den
du
die Menschen dann haben.
Halt gibst in dem Prozess. Und ich glaube, ganz entscheidend ist, dass du immer einen ausreichenden Vorrat an Taschentüchern hast.
Das stimmt.
Das Fest der Erinnerung hat so eine Art Leitmotiv, weil es gemeinsam heller wird.
Das war immer das Gleiche und ich finde das auch einfach schön, weil wir als zentralen Punkt in diesem Abend ein gemeinsames Kerzenentzünden haben. Also das heißt, der Abend beginnt etwas in Moll. Es ist duster in der Kirche. Wir lesen diese Texte und dann kommt in der Mitte eben der Moment, wo alle nach vorne gehen können und ihre Kerzen entzünden und dann wird es hell und es soll eben auch sich spiegeln, sowohl in den Texten. Also ich habe das mit dem Text von der Silke ganz klar so, dass der erste Schockstarre ist und der zweite soll aber eine Hoffnung aufmachen. Das haben wir mit der Musik, das haben wir mit den Kerzen und das haben wir hoffentlich auch mit diesem Gemeinschaftserlebnis.
Und das ist ja immer in Musik eingebunden. Hanna Karlsson hat da ja schon viele Jahre gesungen. Wer ist diesmal noch mit dabei?
Also es ist wieder Hanna und Carsten Kutzner, der sie auf der Gitarre begleitet. Wir haben ja einen, sage ich mal, moderneren, poppigeren, jazzigeren Part, den Hanna und Carsten übernehmen. Und wir haben aber auch immer den klassischen Part. Und den wird dieses Jahr Simone Mittelbach mit dem Cello abdecken. Nach dem Kerzenanzünden wird einmal gemeinsam das Bonhoeffer-Lied gesungen. Da werden wir auch sicherlich mit dem Cello in die Melodie reinfinden und dann wird Hanna eine oder zwei Strophen vorsingen und dann wird die Gemeinde mit der Orgel dann einstimmen. Das ist natürlich auch noch wichtig. Die wollen wir nicht vergessen. Die liebe Janine Müller ist unsere Organistin dieses Jahr. Die war letztes Jahr auch dabei. Wir haben also auch klassische Orgel für den Anfang, das Ende und für die Begleitung des gesungenen Parts.
Es sind ja auch Menschen, die mit Trauerarbeit zu tun haben, in das Fest eingebunden.
Da war eigentlich immer jemand da vom Hospiz. Sabine Herwig, die ich sehr schätze, die hat sich auch schon angemeldet. Sabine Herwig ist lange, lange Jahre in der Palliativstation als Trauerbegleiterin, Ansprechpartnerin gewesen. Ich war bei den ersten Festen auch immer ganz ängstlich, dass irgendjemand vielleicht mit seiner Trauer dann überfordert ist und nicht klarkommt und wo der Mensch Hilfe braucht. Und da war ich immer unglaublich dankbar, dass Menschen wie Sabine Herwig eben da waren. Es fließen natürlich Tränen, das soll ja auch so sein und das darf auch sein, aber es war nie so, dass man das Gefühl hatte, es gerät irgendwas außer Kontrolle und ich brauche hier eine professionelle Hilfe. Insofern ist das, glaube ich, nicht mehr so im Vordergrund für uns.
Wenn das aber Gemeinschaftserlebnis eine bestärkende Wirkung hat, ideell umarmt.
Ja, ist das Beste, was uns passieren kann.
Und es liegen ja auch immer Infos und Broschüren bereit für Menschen, die da nochmal zusätzlich Support wollen und sich vielleicht über so einen Anlass, man muss dann trauen, an sozusagen. Ich krieg's zwar irgendwie hin, aber nicht wirklich.
Ich kriege ja immer Rückmeldungen, wenn wir diese Einladungen verschicken. Viele sagen, mir reicht's jetzt erstmal. Ich komme gerne nächstes Jahr, aber bei mir ist es jetzt zu nah dran. Und dann hat man aber auch viele Leute, die das eben einfach so als Zeit für sich und den Verstorbenen reservieren, ohne dass da jetzt die akute Trauer noch ist, sondern es ist einfach ein Abend, der von Liebe getragen ist, von Erinnerung und eben diesem gemeinsamen Gedenken, was wirklich als Klammer toll funktioniert. Also ich mag diese Atmosphäre unglaublich gern, die wir da geschaffen haben.
Man muss immer wieder daran erinnern, weil es gemeinsam heller wird, dass es auch heller werden kann.
Genau, das ist die Perspektive. Und viele, die dorthin kommen, sind das beste Beispiel, die wunderbar ins Leben zurückgefunden haben, aber trotzdem sagen, ich nehme diese anderthalb Stunden, weil es mir gut tut und weil ich eben einfach auch Zeit für den Verstorbenen oder die Verstorbene reservieren will.
Eine liebevolle Widmung.
So eine Auszeit von dem ganzen Trubel. So empfinde ich das ein bisschen, genau.